Wir lesen weiter in der Biliamsgeschichte, 4. Mose 22, Vers 41 bis 23, Vers 30. Also 4. Mose 22, Vers 41 und dann das Kapitel 23. Ich denke, wir erinnern uns an die Vorgeschichte, dass dieser Balak, der König der Moabiter, den Biliam ruft, um dieses Volk Israel zu verfluchen. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf nach Bamoth-Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Und Biliam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und schaffe mir her 7 junge Stiere und 7 Widder. Balak tat, wie ihm Biliam sagte, und beide, Balak und Biliam, opferten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Und Biliam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich will hingehen, ob mir vielleicht der Herr begegnet, dass ich dir sage, was er mir zeigt. Und er ging hin auf einen kahlen Hügel. Und Gott begegnete Biliam, er aber sprach zu ihm: 7 Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber gab das Wort dem Biliam in den Mund und sprach: Geh zurück zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt allen Fürsten der Moabiter. Da hob Biliam an mit seinem Spruch und sprach: Aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob. Komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den 4. Teil Israels? Meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende. Da sprach Balak zu Biliam: Was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest. Er antwortete und sprach: Muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? Balak sprach zu ihm: Komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du nur sein äußerstes Ende siehst, aber nicht ganz Israel, und verfluche es mir von dort. Und er führte ihn zum Speerfeld auf dem Gipfel des Pisga und baute 7 Altäre und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Und Biliam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich aber will dort dem Herrn begegnen. Und der Herr begegnete Biliam und gab ihm das Wort in seinen Mund und sprach: Geh zurück zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter. Und Balak sprach zu ihm: Was hat der Herr gesagt? Und er hob ihn an mit einem Spruch und sprach: Steh auf, Balak, und höre. Nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann's nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildtiers. Denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Da sprach Balak zu Biliam: Du sollst es weder verfluchen noch segnen. Biliam antwortete und sprach zu Balak: Habe ich dir nicht gesagt, alles, was der Herr redet, das würde ich tun? Balak sprach zu ihm: Komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht gefällt es Gott, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak führte ihn auf den Gipfel des Berges Peor, der hinunterblickt auf das Jordantal. Und Biliam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und schaffe mir her 7 junge Stiere und 7 Widder. Balak tat, wie Biliam sagte, und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Dieses Kapitel ist ein ganz sprechendes Beispiel dafür, wie sehr, sehr viele Menschen versuchen, Gott mit religiösen Formen zufriedenzustellen, für ihre Sache zu gewinnen und umzustimmen. Wir erleben hier in diesen Versen drei neue Versuche, die Balak mit der Hilfe Bileams unternimmt, um doch noch zu der Verfluchung Israels zu kommen. Hat Bileam es seither durch seinen Ungehorsam nicht geschafft, Gott umzustimmen und die Erlaubnis für die Verfluchung Israels zu erhalten, so versucht er es jetzt mit Opfern. Er sagt etwa im Vers 4, sieh meine großartigen Werke an, 7 Altäre und auf jedem Altar 2 Opfertiere. Im Lauf der Geschichte ist sogar von 21 Altären und von 42 Opfertieren die Rede und Bileam betont das im Gespräch mit Gott immer sehr stark. Das ist attraktiv unter uns Menschen, wenn wir selber etwas vorzuweisen haben und wenn wir das dann vor Gott ausbreiten können. Etwas, worauf wir selber stolz sein können. Und genau so funktioniert der Weg in sehr vielen Religionen, etwa im Islam. Der Mensch tut gute Werke und er übertrumpft damit seine schlechten Taten. Und er will sich damit die Zuneigung Gottes verdienen. Gute Werke, das ist natürlich etwas, das nicht nur in den anderen Religionen vorkommt, das ist auch unter uns Menschen im sogenannten christlichen Abendland weit verbreitet. Jeden Tag ein gutes Werk und dann muss Gott mit mir schon zufrieden sein. Was aber ist mit der Schuld, die ebenfalls an diesem Tag vorkommt? Auch im scheinbar frommen Bereich gibt es solche Werkgerechtigkeit. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, und ich glaube das auch, die mir gesagt haben, dass sie alle großen Messen und Kirchenkantaten vollkommen auswendig singen können. Innerlich waren sie aber völlig unberührt von dem Inhalt, der auch in diesen Kantaten und Messen vorkommt. Völlig unberührt von dem, was das Wort Gottes vom Glauben an Jesus Christus sagt. Wenn es um äußere religiöse Formen geht, dann sind wir recht stark und dann stehen wir auch als Kirche durchaus noch ganz passabel da. Wir haben rein äußerlich gesehen etwas zu bieten. Tausende von hauptamtlichen Mitarbeitern, Hunderte von Kirchen und Gebäude im Wert von vielen, vielen Millionen. Hunderte von guten oder weniger guten Veranstaltungen. Und trotzdem sind so viele Menschen enttäuscht und ohne jede Antwort vom Wort Gottes her. Weil hinter der schönen Fassade unserer religiösen Formen und unserer Kirchlichkeit oft inhaltlich alles andere steht, als das, was mit dem Wort Gottes übereinstimmen würde. Das war schon bei Bileam so und das war auch in der späteren Geschichte Israels immer wieder ein großes Problem. Rein äußerlich war da viel da an Frömmigkeit und trotzdem sagt Gott zu diesem Volk, zu seinem Volk, durch den Propheten Amos in aller Schärfe, ich bin euren Feiertagen Gram und ich verachte sie und ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos 5. Die äußeren Formen unseres Glaubens haben nur dann einen Wert, wenn sie ehrlich, ganz ehrlich, das widerspiegeln, was wir glauben und bekennen. Wir können überhaupt nichts tun, um Gott zufriedenzustellen oder umzustimmen. Was wir tun können, ist Gottes Liebe ohne Vorbedingung anzunehmen und uns von ihm gerecht machen zu lassen. Und dann, dass wir dann aus Liebe so handeln, wie es ihm Freude macht, aber nicht, um ihn umzustimmen oder um uns seine Liebe zu verdienen. In dieser Bileam-Geschichte wird ein zweites, ganz aktuelles Thema angeschnitten. Wenn man diesen Bileam jetzt so beachtet, über diese beiden Kapitel, wie er immer wieder das hinterfragt, was Gott ihm sagt, dann stellt sich die Frage, passt denn das frühere Wort Gottes nicht mehr in die aktuelle Situation? Ändert sich denn das Wort Gottes von Situation zu Situation je nach unseren eigenen Wünschen? In unserer kirchlichen und gesellschaftlichen Situation habe ich oft den Eindruck, dass sehr viele diese Frage mit einem sehr überzeugten Ja beantworten würden. Wir können doch heute nicht mehr nach einem Wort leben, das schon 2000 Jahre oder im Alten Testament über 3000 Jahre alt ist. Wir müssen dieses Wort Gottes doch an unsere moderne Zeit anpassen. Wir wollen dieses Wort nicht so akzeptieren, wie es dasteht. Das war sogar in der Synode in der letzten Woche das Thema. Ich habe es vorher schon einigen erzählt, dass da jemand gesagt hat, jetzt haben wir es endlich geschafft, das Wort Gottes und das Evangelium und unsere Kirchlichkeit so weit zu bringen, dass auch der moderne Mensch Beifall klatschen kann. Und jetzt kommt dieser Billy Graham und will alles wieder zunichte machen. Es geht ganz konkret um die Ablehnung von Gottes Wort. Wenn sich zunehmend viele, die sich Christen nennen, sogar weigern, Gott als Vater oder Herr anzusprechen, weil sie das als frauenfeindlich ansehen. Oder wenn in einer Erklärung unseres diakonischen Werks, wenn es da heißt, dass es durchaus legal sei und es sei hinzunehmen, dass in evangelischen Altenheimen Paare unverheiratet zusammenleben. Entscheidend ist bei sehr vielen Zeitgenossen leider auch bei solchen mit kirchlichem Hintergrund nicht das, was Gott sagt, sondern das, was dem Zeitgeist entspricht und wo möglichst viele Kirchenmitglieder Beifall klatschen. Gott ändert sich aber nicht, sondern bleibt glücklicherweise immer der gleiche. In jeder Situation und genau dasselbe gilt auch für sein Wort. Worauf soll ich mich denn sonst noch verlassen können in meinem Glaubensleben? Bileam betont das ja sogar in unserem Text hier. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und es nicht halten? Gott sagt zu diesem Bileam, siehe, ich lege mein Wort in deinen Mund. Wenn Bileam also im Auftrag Gottes etwas weitersagt, das weitersagt, was Gott ihm gesagt hat, dann hat dieses Wort absolute Verbindlichkeit, und zwar deshalb, weil es Gottes Wort und nicht Menschenwort ist. Und das gilt bis heute. Wo wir, und das gilt jedem Einzelnen von uns, wo wir Gottes Wort weitergeben, da dürfen wir damit rechnen, dass Gott zu diesem Wort steht und dieses Wort auch bekräftigt bei denen, denen wir etwas weitersagen, dass sein Wort auch da nicht leer zurückkommt. Allerdings, wo sich Menschen heute das Recht herausnehmen, Dinge aus der Bibel herauszustreichen oder etwas hinzuzufügen, da kann dieses veränderte Wort nicht mehr als Wort Gottes angesehen werden. Und deshalb braucht man sich nicht wundern, wenn es doch leer zurückkommt. Wie wir dieses Wort Gottes sehen, hat unlösbar etwas zu tun mit unserem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus. Nur wenn uns Jesus größer geworden ist, mehr wert als unser eigenes Wollen und Denken, nur dann werden wir in der Lage sein, unsere eigenen menschlichen Denkvoraussetzungen aufzugeben und nur dann sind wir bereit, umzudenken, auf das einzugehen, was Jesus sagt. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir immer den bequemeren Weg gehen und wir werden dann auch den Wortlaut der Bibel nach unserem eigenen Weltverständnis umdeuten und umbiegen. Obwohl Bileam Gottes Wort ungehorsam ist und obwohl er dauernd versucht, diesem Wort Gottes auszuweichen, vertraut ihm Gott sein Wort noch einmal an. Und ich denke, das ist alles andere als selbstverständlich. Gott hätte doch mit vollem Recht irgendwann auch einmal gegenüber dem Bileam schweigen können. Er hätte mit vollem Recht sagen können, wer so oft die Chance vertut, mein Wort zu hören und es unverfälscht weiterzugeben, der braucht sich dann nicht wundern, wenn er einmal diese Chance nicht mehr erhält. Und trotzdem heißt es da in Vers 16, der Herr begegnet dem Bileam und gibt ihm sein Wort in den Mund. So groß ist Gottes Geduld. Er gibt diesem Bileam immer wieder eine neue Chance und er gibt auch uns eine neue Chance, wenn wir eine andere Chance vertan haben. Ein ganz großartiger und für uns sehr ermutigender Abschnitt ist der Segen, den Bileam hier in unserem Kapitel über Israel ausspricht. Gerade dieser Abschnitt ist aber auch eine sehr große Herausforderung für uns als Gemeinde. Zum einen, weil in diesen Versen vom Reichtum die Rede ist, der uns zur Verfügung steht, und zum anderen, weil wir uns fragen müssen, ob wir diesen Reichtum schon genügend in Anspruch nehmen und ihn auch in unserem Glaubensleben in die Praxis umsetzen. Erschreckend ist ja, was da von Balak und Bileam ohne Wissen des Volkes Israel gegen dieses Volk geplant wird. Es ist überaus gnädig von Gott, dass er dieses Volk und dass er auch uns heute nicht alles sehen lässt, was da gegen uns von Seiten des Teufels und seiner Helfershelfer geplant wird. Und hier wirkt sich der Segen Gottes für uns bereits aus, bei diesen Plänen gegen uns. Jesus sagt uns, besonders für solche Anfechtungs- und Kampfsituationen zu, Lukas 10, 19, seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes, und nichts, nichts wird euch schaden. Wenn wir jetzt an diesen zweiten Punkt von vorher zurückdenken, könnten wir uns fragen, brauchen wir das nicht ernst zu nehmen, was Jesus da sagt? Weil Jesus diese Worte über dämonische Angriffe vor fast 2000 Jahren gesagt hat und weil das ja scheinbar heute längst alles überholt ist, müssen wir das nicht mehr ernst nehmen? Das ist überhaupt keine längst überholte Vergangenheit, sondern auch in unseren Tagen traurige und gefährliche Wirklichkeit. Eine Frau, die vor ihrer Hinwendung, vor ihrer Bekehrung zu Jesus ganz tief in okkulten Praktiken drinsteckte und in ihrer Umgebung sogar als Königin der schwarzen Hexen bezeichnet wurde, erzählt Folgendes aus ihrem Leben vor ihrer Bekehrung. Als drei Christen an den Platz kamen, an dem wir okkulte Praktiken ausübten, da machte ich mich und meine Begleiter unsichtbar. Und die drei Männer gingen an uns vorüber und ich hätte nur die Hand ausstrecken müssen, um sie zu berühren. Sie sahen uns nicht, meine Magie hatte gewirkt. Manche mag es seltsam erscheinen, dass Gott dem Pfarrer nicht gestattete, uns Hexen zu sehen. Er, Gott, ließ es aber auf jeden Fall nicht zu, dass seinem Diener irgendetwas zustieß. Denn ich versuchte, einen Fluch auf ihn zu legen, aber es klappte nicht. Irgendwo gab es eine Barriere zwischen meiner Macht und dem Prediger, der ein mutiger Mann war und fest im Glauben stand. Ich war fassungslos. Noch nie hatte meine Kraft versagt. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Mann unter dem Schutz einer Macht stand, die viel größer war als alle Macht, die Satan mir geben konnte. Es war die Macht unseres Herrn Jesus Christus, der den Tod, die Hölle und Satan auf Golgatha besiegt hat. Soweit das Zeugnis dieser Frau. Gott schützt seine Leute. Das wird an Balak und Bileam hier ganz, ganz deutlich. Etwa Vers 11. Aus dem geplanten Fluch muss Segen werden. Aus dem Fluch muss Segen werden. Genau das Gegenteil. Und das haben die, die Gott vertraut haben, immer wieder erlebt. Etwa Josef, den seine Brüder nach Ägypten verkauft haben. Er kann später nur sagen, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und genau das können wir heute auch erleben. Es gilt nach wie vor, was Paulus in Römer 8, Vers 28 sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch Situationen, die uns im ersten Augenblick überhaupt nicht gefallen und die wir vielleicht zunächst überhaupt nicht begreifen. Bileam erkennt im Lauf dieser Verse, im Lauf der Geschehnisse, was sein wirklicher Auftrag ist. Er sagt, zum Segnen bin ich hergebracht. Zum Segnen, nicht zum Fluchen. Und es ist ganz, ganz großartig, was Gott in diesem Segenswort über sein Volk sagt. Vers 9. Das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Das ist gemeint, wenn davon die Rede ist, dass wir heilig sind, abgesondert, ganz auf der Seite Gottes, Eigentum Gottes, abgesondert für ihn. Und das ist sehr auffallend an der Geschichte Israels durch all die Jahrtausende und Jahrhunderte. Die Juden waren auf der ganzen Welt zerstreut, in vielen Ländern, in vielen Völkern, aber sie sind nie in diesen Völkern aufgegangen. Sie haben sich nirgends angepasst, sondern sind ihrem Glauben treu geblieben. Sie waren abgesondert. Das hat sehr oft Anstoß erregt und hat den Juden bis heute sehr viele Nachteile und sehr schwere Verfolgungen eingebracht. Und trotzdem haben sie an ihrem Glauben festgehalten. Und auch wir Christen werden nur Christen bleiben, wenn wir ohne Kompromisse zu dem stehen, was Jesus uns in seinem Wort sagt und uns nicht durch Anpassung an eine nichtchristliche Welt auch selber auflösen. Dann bleibt nämlich nur noch eine leere Form ohne Inhalt über. Die Absonderung von der Welt muss sich ganz deutlich zeigen, die darf sich nicht nur so im Geheimen abspielen. Diese Absonderung muss sich zeigen auch in unserem Verhalten. Gottes Volk, so sagt Bileam, wird nicht zu den Heiden zu zählen sein. Heiden sind Leute, die Gott nicht kennen und die deshalb auch Gottes Willen links liegen lassen. Davon haben wir uns zu unterscheiden. Diese Absonderung von Gottes Volk ist ein ganz besonderes Vorrecht. Wir gehören damit zu den von Gott Auserwählten, zu der Auswahl dieser Welt schlechthin, zu der Auswahl der Welt, die auch über den Tod hinaus Bestand und übergroße Bedeutung hat. Oder wie es im Neuen Testament heißt, wir gehören zur Ekklesia, zu den Herausgerufenen, die Gott herausgerufen hat aus seinem Zorn hin zu seinem Reich. Wie gesagt, diese Absonderung ist ein großes Vorrecht und auch eine Verpflichtung für uns. Adel verpflichtet. Und Paulus schreibt, lasst uns so leben, dass es dem Gott Ehre macht, der uns berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Die zweite Segensaussage Bileams in diesem Text bezieht sich auf die Zahl der Israeliten, Vers 10. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Und dabei hat es doch in der Geschichte Israels so klein angefangen. Abraham, einen einzelnen Mann, hatte Gott in seine Nachfolge berufen. Und das ist menschlich vielleicht überhaupt nicht aufgefallen. Dieser Abraham besaß nicht einmal eigenes Land und zog als Fremdling durch Israel. Aber er hatte die Zusage, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und bereits 500 Jahre später ist es soweit. Wer kann Israel zählen? Und das konnte Bileam zu einer Zeit sagen, in der Israel noch längst nicht auf seinem Höhepunkt angelangt war. Und bis heute ist das so. Heute sammelt sich dieses Volk wieder und wird zahlreich im eigenen Volk, im eigenen Land Israel. Gott steht zu seinem Wort durch alle Höhen und Tiefen der Geschichte und auch durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Israel ist eines der besten Beispiele für diese Treue Gottes. Über dieses Volk sagt Bileam weiter, Vers 21, man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass es überhaupt keine Krankheiten oder sonstigen Nöte gibt im Volk Gottes. Wir lesen davon immer wieder im Alten und im Neuen Testament, dass es das gibt und das gibt es auch heute. Allerdings ist eines deutlich, wo Israel seinem Gott treu bleibt, da ist die entscheidende Frage geklärt, die Frage über endgültiges Heil oder endgültiges Unheil, die Frage nach ewiger Rettung oder ewigem Verlorensein, die Frage danach, ob mein Leben einen bleibenden Sinn hat oder ob es keinen bleibenden Sinn hat. Und das ist bis heute die entscheidende Frage. Es gibt sehr wesentliche Dinge wie Gesundheit, Frieden und ähnlich lebensnotwendige Dinge, von denen die meisten denken, das sei das Wichtigste. Das Allerwichtigste aber ist, dass wir mit Gott im Reinen sind. Der Frieden mit Gott und die geistliche Gesundheit sind um ein Vielfaches wichtiger als körperliche Gesundheit, Wohlstand oder äußerer Friede. Ebenfalls in Vers 21 wird der Grund genannt, warum Israel so viel Segen erfährt. Und es wird der Grund genannt, der hinter allem Segen steht, auch heute. Gott, der Herr, ist bei diesem Volk. Gott, der Herr, ist bei ihnen. Und wir dürfen sagen, Gott, der Herr, ist bei uns. Und dieser Satz ist ein direkter Hinweis auf Jesus Christus. Wenn wir diese Geschichten jetzt vielleicht auch wieder lesen, dann lesen wir dort, dass vor der Geburt Jesu Josef im Traum von der bevorstehenden Geburt erfährt. Und der Engel, der ihm dies ausrichtet, zitiert eine Stelle aus Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, und er sagt über Jesus, sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. An Jesus wird es am allerdeutlichsten, dass Gott mit uns ist. In ihm wird Gott selber Mensch. Das ist verstandesmäßig überhaupt nicht zu begreifen, dass Gott das für uns tut. Aber er hat es getan und deshalb dürfen wir es annehmen und dürfen uns darüber freuen. Und diese Freude über Gott soll und wird zum Ausdruck kommen. Auch das sagt Bileam von diesem Volk in Vers 21. Israel jauchzt dem König zu. Und es hat auch allen Grund dazu. Und ich denke, auch wir haben allen Grund dazu, uns zu freuen und das auch zum Ausdruck zu bringen. Israel hat es erlebt und viele von uns haben es erlebt, dass es stimmt, was in einem Vers unseres Gesangbuchs steht, Lied 300, Vers 2. Der mich hat bisher ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und regiert, wird forthin mein Helfer sein. Das ist der Grund für unsere Freude. Und dieser Helfer, von dem da die Rede ist, hat ein ganz persönliches und vertrautes Verhältnis zu seinen Leuten. Das bringt der nächste Teil dieses Segensspruchs von Bileam zum Ausdruck, Vers 23. Gott teilt den Seinen mit, was er vorhat. Gott ist kein ferner Gott, der willkürlich je nach seiner täglichen Laune über unsere Köpfe hinweg entscheidet, ohne dass wir wissen, was er mit uns vorhat. Wir dürfen durch die Bibel sehr genau wissen, was Gott vorhat und was er tun wird. Und wir können uns entsprechend darauf einstellen. Es ist entweder Folge mangelnder Bibelkenntnis oder bewusste Ablehnung dessen, was da in der Bibel steht, wenn so häufig der Satz fällt, was da in der Zukunft auf uns zukommt, das weiß ja eh niemand und das kann auch keiner wissen. Doch wir können es wissen, weil Gott es uns gesagt hat und darauf dürfen wir uns felsenfest verlassen. In 1. Mose 18, 17 und 18 lesen wir davon, dass Gott so mit seinen Leuten umgeht, dass er es ihnen mitteilt. Dort steht, da sprach der Herr, wie könnte ich dem Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Gott hat von sich aus die tödliche Distanz zwischen sich und uns überbrückt. Und dazu gehört auch, dass er uns seinen Willen mitteilt, dass er uns eindeutig bekannt macht, was er will und dass wir dann, wenn wir diesen Willen umsetzen, in seiner Gemeinschaft und in seiner Nähe leben können. Wie gesagt, dem Volk Gottes und damit auch uns steht ein großer, großer Reichtum zur Verfügung. Und wo dieser Reichtum unter uns umgesetzt wird, da kann es zu einem Leben kommen, das sich wirklich lohnt, das sinnvoll und befriedigend ist. Da kann es zu einem Leben kommen, an dem sich andere auch orientieren können, in einer Welt, die so orientierungslos geworden ist. Bileam unterstreicht auch diesen Aspekt in seinem Segensspruch mit einem sehr eindrücklichen Bild, Vers 24. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe. Ein wunderbares Bild von Kraft, Dynamik und Zielgerichtetheit. Das alles kann und soll im Volk Gottes da sein. Wilhelm Busch, der bekannte Pfarrer aus Essen, sagte zu diesem Vers 24, da kann man nur traurig sein, wenn man die heutige Christenheit ansieht. Es ist, als hätte der Herr gesagt, das Volk wird sich hinlegen wie ein müder Hammel. Und da sollten wir uns fragen lassen, welches Bild geben wir als christliche Gemeinde ab? Gleichen wir diesem jungen Löwen oder dem lahmen, müden Hammel? Paulus ermahnt uns in Römer 13, ihr wisst die Zeit, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Dieser Segensspruch des Bileam soll uns herausfordern, zu überprüfen, wie es mit unserem Leben als Christen aussieht, mit unserer Situation als einzelne Christen und mit unserer Situation als christliche Gemeinde. Leben wir in der Absonderung, von der hier die Rede ist, und im Gegensatz zu dem, was bei Nichtchristen die Regel ist? Das heißt ja überhaupt nicht, dass wir uns jetzt vollkommen aus der Welt zurückziehen müssten. Wir leben nach wie vor in dieser Welt mit all ihren positiven und negativen Begleiterscheinungen. Aber wir leben in dieser Welt als Fremdlinge, als Bürger einer neuen Welt. Und das muss sichtbar werden. An Weihnachten werden sicher wieder viele von uns mitsingen: Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da. Aber leben wir auch so, dass wir diesen Text ehrlich mitsingen können? Haben wir die volle Gewissheit, dass Jesus, der Immanuel, da ist in unserem Leben, jeden Tag? Es ist großartig, wie unvergleichlich hoch der Psalmbeter die Gegenwart Gottes in seinem Leben einschätzt. Etwas Höheres und Besseres als diese Gegenwart Gottes gibt es für den Beter des Psalm 73 nicht, wenn er spricht: Wenn ich nur dich, Gott, habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Oder leben wir in der Hoffnung, dass wir einmal zu dieser großen, unzählbaren Schar zählen werden, die im Reich Gottes sein wird und von der es in der Offenbarung heißt, dass vor dem Thron Gottes eine unzählbare Schar aus allen Nationen stehen wird und Gott loben wird? Das werden wir erleben am zweiten Advent, bei der zweiten Ankunft Jesu auf dieser Welt. Und jeder von uns, der zu Jesus gehört, darf mit Freude auf diese Ankunft Jesu zugehen. Solch eine Hoffnung und solch eine großartige Zukunft müssen Freude und Jubel über Gott bei uns auslösen, wie damals beim Volk Israel. Das Volk jauchzt seinem König zu. Gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit sollen unsere Mitmenschen doch merken, dass es für uns mehr gibt als die Freude über schön geschmückte Häuser und Straßen, mehr als die Freude über Geschenke oder gutes Essen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das ist alles sehr gut und ich freue mich persönlich auch sehr darüber und möchte das nicht missen. Aber wir haben eine Freude, die bleibt, auch wenn der Advents- und Weihnachtsschmuck wieder weg ist. Christ, der Retter, ist da und er bleibt da jeden Tag des Jahres und jeden Tag unseres Lebens. Und auch wir haben das Vorrecht, Gottes Willen zu kennen, wie das Volk Israel. Jesus sagt uns in Johannes 15,15 zu: Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Wir kennen diesen Willen und wir sollten ihn deshalb auch umsetzen. Ein junger Löwe, um dieses Bild noch einmal aufzugreifen, ein junger Löwe kennt seine Kraft und er setzt sie auch ein. Er bleibt nicht einfach müde unter irgendeinem Baum in der Wüste liegen und bewundert seine Kraft und Fähigkeiten, ohne sie einzusetzen. Vielmehr setzt er diese Kraft ein und verfolgt mit ganzer Kraft seine Ziele. Ich wünsche mir, dass man das von uns als Christen auch sagen könnte. Wo ist denn unsere Einsatzbereitschaft für die Sache Jesu? Das habe ich mich in den letzten Monaten immer wieder gefragt, als es um die Vorbereitung von ProChrist 93 ging. Ich möchte natürlich sagen, dass ich sehr dankbar und froh bin, dass sehr viele aus unserer Gemeinde dabei sind und tatkräftig mit anpacken. Aber wenn ich dann an Christen aus anderen Ländern denke, die oft unter Lebensgefahr Möglichkeiten suchen, wie sie ihren Glauben an ihre Mitbewohner oder Mitbürger weitergeben können, dann frage ich mich, warum wir unsere großen Möglichkeiten nicht mit mehr Einsatz nutzen, um Menschen in unserem Land und besonders auch in unserer Stadt die Botschaft von Jesus weiterzusagen, solange wir diese Freiheit noch haben. Wir sind gemeinsam herausgefordert zu einem klaren Zeugnis von unserem Herrn und zu einem glaubwürdigen Handeln, das diesem Herrn Ehre macht. Ich könnte da jetzt viele Bereiche ansprechen. Ganz wesentlich ist mir aber der Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung unter uns Christen. Es ist traurig, dass sich Menschen, die bereits in unseren Gruppen waren oder noch sind, in anderen oft nicht christlichen Gruppen wohler fühlen und sich ernster genommen fühlen als bei uns. Warum fällt es uns denn so schwer, uns einander anzunehmen, so wie wir sind? Warum haben wir denn solche Schwierigkeiten, aus unseren gewohnten, abgeschlossenen Zirkeln herauszukommen und offen und herzlich auf andere zuzugehen? Wir haben im Gottesdienst und in unseren Gruppen und Kreisen erfreulicherweise immer wieder neue Leute. Und die sollten deutlich merken, dass wir uns über ihre Anwesenheit freuen und dass sie uneingeschränkt willkommen sind. Und das gilt nicht nur für Neue, sondern auch für die, die schon lange in unserer Gemeinde dabei sind. In der ersten Christenheit hat sich dieser Segen Gottes, von dem hier in der Bileamsgeschichte die Rede ist, hat sich dieser Segen gerade im Blick auf die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde sehr stark ausgewirkt. So deutlich, dass Lukas etwa in der Apostelgeschichte über die Gemeinde schreiben kann: Die Christen lobten Gott und sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet wurden, zu der Gemeinde. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, jeden Tag so zu leben, dass wir den Segen Gottes in Anspruch nehmen für uns und zum Wohl unserer Mitmenschen. Und es muss unser erstes Anliegen sein, dass wir jeden Tag so leben, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Er soll uns vorbereitet antreffen. Und das geht nur, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er uns in seinem Segen zuspricht. Amen.